Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag, den 14. Sonntag nach Trinitatis, steht bei Markus im ersten Kapitel. Und es kam zu Jesus ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm, willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn, und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will's tun, sei rein. Und alsbald wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Und Jesus bedrohte ihn und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm, sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, so dass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten. Sie kamen zu ihm von allen Enden. Amen. Liebe Gemeinde, du fühlst dich unwohl. Die Seitenblicke der anderen geben dir das Gefühl, dass irgendetwas mit dir nicht in Ordnung ist. Die anderen scheinen alle in einem guten Kontakt miteinander zu sein, aber du gehörst irgendwie nicht dazu. Das verunsichert dich. Du weißt ja, wie sie über die Leute reden können. Du warst ja selbst dabei, wie sie lästern und herabsetzen konnten, wenn da irgendjemand nicht in ihr Schema passt. Bei einer Auffälligkeit oder einem Makel schließt sich schnell ein unsichtbarer Kreis, der ohne Worte funktioniert. Denn niemand will mit so einem in Berührung kommen. Und wer es dennoch tut, wird mit hochgezogenen Augenbrauen gemustert. Das ist das oberste Gesetz in einer Gruppe. Bloß nicht gemieden werden. Gemieden zu werden, das ist wie krank sein, ach was, wie tot sein. Vier werden einem Toten gleichgeachtet. Der Arme, der Aussätzige, der Blinde, die Kinderlose, heißt es im Talmud. Der Aussätzige hatte es unter diesen Vieren wohl am schwersten. Die Angst der Bevölkerung vor Ansteckung zwang sie zu Zeiten Jesu, an besonderen Orten zu leben. Dazu kam die verbreitete Auffassung, dass der Aussätzige von Gott gestraft ist, dass sein Aussatz gewissermaßen der äußere Ausdruck einer inneren Unreinheit und Sünde war. Das klingt nach sehr lange vergangenen Zeiten, aber die tief verankerten Muster, die dahinter stehen, sind auch in der heutigen Zeit, in den Zeiten des aufgeklärten Humanismus, nicht überwunden. Der Obdachlose, der verdreckt durch die U-Bahn tippelt, um ein paar Cent abzustauben, da schauen die Leute weg. Und in Berührung zu kommen mit so jemandem empfinden viele als extrem unangenehm. Das Mitleid hält sich durch Abscheu und Argumente in Grenzen. Ist er nicht irgendwie selber schuld an seinem Zustand? Ist seine äußere Verwahrlosung nicht Ausdruck einer inneren Haltlosigkeit? Und wenn jemand in einer Gruppe, welcher Art auch immer, am Arbeitsplatz, in der Schule oder sonst wo isoliert ist, dann liegt das doch meistens auch daran, dass er oder sie sich immer so merkwürdig verhält, nicht wahr? Ist doch irgendwie selbst schuld an seiner Situation. Und auch die Krankheit ist vielleicht nicht Gottes Strafe, aber wenn jemand nicht gesund lebt, dann muss er eben doch mit den Folgen leben. Irgendeinen Grund für seine Situation gibt es doch immer. Natürlich sagt man das nicht laut, aber gedacht ist es schnell. Wen lassen wir in unseren Kreis? Wen lassen wir in unsere Kreise? Und wen nicht? Diese Frage bekommt in unseren Tagen eine immer größere Bedeutung. Sie ist allgegenwärtig und hochpolitisch. Trotz Globalisierung und Multikulti, die Soziologen konstatieren, dass sich die Milieus wieder viel stärker gegeneinander abschotten. Man will eben unter sich bleiben, unter seinesgleichen. Und wenn wir ehrlich sind und 5 Minuten nachdenken würden, jedem Einzelnen von uns würden, da bin ich ganz sicher, weit mehr als eine Handvoll Leute einfallen, um die wir einen großen Bogen machen, obwohl wir eigentlich keinerlei direkte Erfahrung mit ihnen gemacht haben. Und es kam zu ihm ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm. Ein harmloser Satz, der Ungeheures aussagt, denn auf einen Gesunden zuzugehen, ihn sogar anzusprechen, das war dem Aussätzigen streng verboten. Dieser Mensch hat das Menschen- und das Gottesgesetz gegen sich. Dass er die Isolation, in die er geraten ist, sogar verstehen kann, das bleibt zu vermuten. Er ist unrein und er fühlt sich wahrscheinlich sehr schuldig und unrein und dennoch demütig, aber voller Entschlossenheit und Vertrauen wirft er sich vor Jesus auf die Knie. Was gibt ihm die Kraft, diesen Bannkreis, der sich um ihn längst geschlossen hat, zu missachten und Jesu Nähe zu suchen? Bis heute stellt sich die Frage, was uns die Kraft gibt, auf das Vertrauen zu setzen, gerade wenn sich die Situationen gegen uns vereinen. Was ist der Grund deines Vertrauens, die Ursache dafür, dass du losgehst in dieses Leben, auch wenn es manchmal so schwer ist, loszugehen? Auch wenn es mehr als Zweifel ist, ob es gelingen kann, was du dir ersehnst. Ist es Lebensoptimismus, Selbstvertrauen? Es kommt der Augenblick, wo das nicht mehr reichen wird. Das Evangelium atmet in dieser Geschichte und an vielen anderen Stellen des Neuen Testaments das unumwundene Staunen darüber, dass diese Person Jesus bei den Menschen offensichtlich einen abenteuerlichen Hoffnungsschub auslösen konnte. Ein nach den normalen Maßstäben der Vernunft irrationales Vertrauen zu diesem Menschen, von dem sie ja höchstens von Ferne gehört hatten, den sie aber offensichtlich als einen Verbündeten erspürten, einen Verbündeten gegen die Zumutungen der Welt und der Menschen, auch gegen die religiösen Sanktionen, unter denen sie litten. Willst du, so kannst du mich reinigen. Da ist eine so große Hoffnung, aber auch ein großer Respekt in dem, was dieser Aussätzige zu Jesus sagt. Er ist erfüllt von der überschäumenden Sehnsucht danach, dass der eiserne Ring um ihn herum sich endlich löst. Und er scheint ein ungeheures Zutrauen zu haben, dass der, der da vor ihm steht, das auch tun kann. Er respektiert den Willen Jesu, dass er kein Automat für seine Wünsche ist. Aber er hält seinen Wunsch nicht zurück, er hält ihn Jesus hin. Er hält sich selbst hin und erwartet, was nun geschehen wird. Wenn ich mir dieses Bild vergegenwärtige, das Bild dieses Aussätzigen, der mit seiner verwegenen Hoffnung vor Jesus kniet und auf diese Antwort Jesu wartet, dann frage ich mich selbstkritisch, wie viel echte Erwartung noch in meinem Glauben lebt. Es funktioniert doch auch für Christen meist anders. Wir haben Wünsche und versuchen, sie uns zu erfüllen. Und wenn Entscheidungen anstehen, wägen wir Pro und Contra ab und definieren unsere Ziele so, wie wir es gelernt haben in unseren Leitbildseminaren. Vielleicht formuliere ich im Gebet sogar mein Anliegen, aber rechne ich wirklich damit, dass da zwischen Gott und mir wirklich etwas in Gang kommt? Riskiere ich mich selbst in dem, was ich erbitte und erwarte? Erwarte ich etwas für diese Beziehung und in dieser Begegnung? Und lasse ich den Gedanken überhaupt zu, dass er, Gott, einen Gedanken, ja einen Willen für mich hat, den ich hören darf? Die Beziehung zu Gott braucht diese stillen Momente, diesen Atemzug, in dem ich nicht mehr selbst rede, sondern lausche und erwarte, dass Christus mich, ja, berührt. Dieser kurze Augenblick zwischen der Bitte des Aussätzigen und der Antwort Jesu ist ein solcher stiller Augenblick. Das Evangelium berichtet, dass Jesus jammerte, als er dem Aussätzigen begegnet war. Das meint das Empfinden eines Schmerzes über eine Situation, ein Schmerz, der bis in die Eingeweide hineinzieht. Und eine andere Überlieferung dieser Geschichte erwähnt sogar, dass Jesus Zorn empfunden hat. Jesus ist das Gegenteil des wohltemperierten Stoikers, der alles, auch das Schlimmste, in Gleichmut hinnimmt. Ihn jammert und er empfindet Zorn, weil es das, was diesem Aussätzigen begegnet und was ihm in diesem Aussätzigen begegnet, zeigt, wie weit der Zustand dieser Welt vom eigentlichen Willen Gottes entfernt ist. Sein Leiden, seine Krankheit, seine Ohnmacht und Isolation, nichts davon entspricht der guten Ordnung Gottes für diese Welt. Die Welt, wie sie ist nicht in Ordnung. Sie ist durchzogen von zerstörerischen Mächten und Zuständen, die den Menschen beschädigen. Und es ist diese Energie des Mitleidens und des Zornes, die sich diesen Gegenkräften Gottes entgegenstellt, die Jesus gegen jede Regel, gegen jede auch religiöse Gepflogenheit die Hand ausstrecken lässt und sagen lässt: Ich will's tun, sei rein. In diesem kurzen Satz wird die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Liebe Gemeinde, warum war es den ersten Christen so ungeheuer wichtig, in den Glauben an Gott, den Schöpfer, diesen Glauben an Jesus Christus zu integrieren und ihn in gewisser Weise in die Mitte zu stellen? Und was ist der Sinn heute? Sie haben es getan, weil der Glaube an Gott, den Schöpfer, ein guter Glaube ist, aber für sich genommen immer wieder auch zweideutig gewirkt hat. Doppeldeutig. Er hat oft genug dazu geführt, dass Menschen alles, was der Fall ist, als Gott gegeben hinnahmen. Krankheit, Armut, soziale Hierarchien, alles wurde auf Gottes Willen zurückgeführt. Und so gab es für den Einzelnen und für die Gemeinschaft nur eine Maßgabe: Du musst es annehmen. Du musst zu allem Ja und Amen sagen. Mit Jesus kommt eine andere Dynamik in die Geschichte. Und wenn der Aussätzige 1000-mal gehört hat, dass es Gottes Wille ist, dass er aussätzig ist und isoliert leben muss, Jesus setzt seinen Willen dagegen. Seinen Willen, von dem er wusste, dass er der eigentliche Wille Gottes ist, der Gutes für den Menschen im Sinn hat. Dieser Wille Gottes will, dass du lebst. Ich will's tun, sei rein. Es ist diese Gegenkraft Gottes, die sich in diesem Jesus Bahn bricht in dieser Welt und die sich bis heute im Vertrauen auf ihn Bahn bricht. Auch dann, wenn keine wunderbare Heilung geschieht. Im Vertrauen auf den, der uns will, werden die Kräfte frei, die uns dennoch die Bannkreise in unserem Leben durchbrechen helfen. Durch die Geschichte hindurch hat dieses Vertrauen auf Jesus Christus Menschen mit Energie ausgestattet, ihre Grenzen zu durchbrechen. Grenzen, die oft gerade mit Glaubenssätzen begründet wurden. Ist es nicht erstaunlich, dass die schwarzen Sklaven Amerikas aus dem Glauben, den ihnen die weißen Sklavenhalter aufoktroyiert hatten, die Kraft zogen, gegen ihre Fesseln aufzubegehren? Ohne dass sie es merkten, hatten ihnen ihre weißen Herren mit Jesus Christus diese Gegenkraft in Herz und Hand gegeben. Und es gibt so viele Beispiele, wogegen ein verkrustetes, auch religiöses System, das sich sogar christlich nannte, aber im Grunde nur die Sanktionierung des Status quo diente, durch das Vertrauen auf Jesus Christus durchbrechen half. Der Glaube an Jesus führt jedenfalls nicht zu Fatalismus, sondern zu Ermächtigung, etwas zu tun und zu verändern. Jesus musste später den Willen Gottes akzeptieren und auch in ihn einwilligen und sein Kreuz annehmen. Aber es war nicht das Erste. Das Erste ist die Kraft, dennoch zu sagen. Bis heute stehen wir immer wieder vor dieser Frage, ob wir die Dinge einfach als gegeben hinnehmen, die augenscheinlich nicht gut sind und uns damit abfinden. So oft tun wir es aus Ohnmacht und Angst oder Erwartungslosigkeit. Es betrifft unser privates Leben und es betrifft das große Ganze. Die Welt, wie sie heute ist, erscheint uns zu oft als alternativlos. Utopien und Visionen für eine andere Welt scheinen verbrannt zu sein. So nehmen wir hin, was doch eigentlich unannehmbar ist. Ist es für uns wirklich nur noch wichtig, dass es für uns so gut bleibt, wie es ist? Lassen wir uns gar nicht mehr berühren von denen, für die es nicht so ist? Die Begegnung zwischen dem Aussätzigen und Jesus ist so knapp erzählt, dass man sie fast überlesen könnte. Und doch wird hier ein dramatischer Kampf erzählt. Der Kampf zwischen einer zementierten Wirklichkeit, in der alles unverrückbar erscheint, dieser Welt, in der Aussätzige keine Chance haben, und dem Willen Gottes, der das Leben für alle will. Dieser Kampf wird nicht nur auf den großen Bühnen gekämpft, sondern vor allem in der Unscheinbarkeit unseres Alltags und unseren täglichen Entscheidungen. Und die Geschichte zeigt, wie wenig Jesus selbst daran gelegen war, seinen Kampf zu einer marktschreierischen Wundersensation zu machen. Er fährt den Aussätzigen, der geheilt wurde, regelrecht an, er solle, was geschehen sei, nicht weitererzählen. Aber der Geheilte hält sich nicht daran. So zieht sich Jesus in seiner Einsamkeit zurück, aber er kann dort nicht lange bleiben. Die wirkliche Begegnung aber mit ihm geschieht nicht im Raum des öffentlichen Spektakels, sondern dort, wo wir in aller Stille den Mut finden, ihn aufzusuchen, uns ihm hinzuhalten mit all dem, was uns ausmacht. In ihm steckt die Kraft, unsere Grenzen zu überwinden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.